Bei dieser achten Sitzung soll es heute um den liebevollen Umgang mit Muslimen gehen, um Klarheit und gute Nachbarschaft. Aber bevor wir da einsteigen, haben wir noch ein paar Reste von der letzten Sitzung nachzuholen. Und ich bitte die freundlichen Damen, die sich bereit erklärt hatten, vorzutragen, die erste nach vorne zu kommen. Das ist die Seite 57 unten. Rechts, was ist Ehre?
Was ist Ehre? Als Europäer erwirbt man sich Ehre durch Leistung. Man hat vielleicht einen großartigen Roman geschrieben, eine physikalische Entdeckung gemacht, Zivilcourage gezeigt oder von Abschiebung bedrohten Flüchtlingen geholfen. Dann wird jemand hier geehrt. Man hat Ehre erworben. In den archaisch-muslimischen Gesellschaften kann man sie höchstens verlieren, denn sie ist ein Besitz der Familie. Sie besteht, wie die Autorin Farideh Akasche Böhme schrieb, in dem Ansehen, das die Familie in der Öffentlichkeit genießt. Der Einzelne partizipiert an diesem Ansehen, insofern er Mitglied der Familie ist. Er muss sein Verhalten in der Öffentlichkeit so einrichten, dass er das Ansehen der Familie nicht beschädigt. Die Ehre ist deshalb ein Besitz, der stets gefährdet ist. Der Kulturanthropologe Werner Schiffauer interpretiert Ehre in den vom Islam und von dörflichen Strukturen geprägten Gesellschaften als die Integrität, die Unantastbarkeit und Unbescholtenheit eines Haushaltes. Wer ein Mitglied der Familie angreift oder eine der Frauen beleidigt, verletzt die Ehre der Familie. Sie wird aber auch verletzt, wenn sich ein Familienmitglied unehrenhaft verhält, das heißt als Mann in den Ruf eines Feiglings, als Frau in den Ruf einer Hure gerät. In beiden Fällen sind alle anderen Familienmitglieder mit betroffen. Von ihnen wird verlangt, die befleckte Familienehre zu reinigen. Die muslimische Gesellschaft trennt die Gemeinschaft vertikal in Männer und Frauen. Männer, das ist die Öffentlichkeit. Das heißt alles, was außerhalb des Hauses liegt. Die Frauen sind demgegenüber die Privatheit des Mannes. Er wacht über sein Haus und über seine Frauen. Die muslimische Gesellschaft ist patriarchalisch und patrilinear ausgerichtet. Somit gehören auch die Kinder ihm und im Falle einer Verstoßung der Frau bleiben sie in seinem Haus. Ein Mann verliert seine Ehre erst dann, wenn er auf die Herausforderung eines Mannes nicht eingeht, nicht reagiert. Auf Beleidigungen oder üble Nachreden gegenüber den Frauen seiner Sippe, seiner Familie, muss ein Mann reagieren und die Ehre aktiv verteidigen. So hat sich um die Verletzung der Ehre herum eine Beleidigungskultur entwickelt. Ein fremder Mann überschreitet bei einer Beleidigung die Grenze zu privaten des muslimischen Bruders, wenn er verbal die Frauen sexuell belästigt. Wenn er seinem Gegenüber beispielsweise sagt, dass er es dessen Mutter besorgen wird, müsste der Beleidigte, um ein Gleichgewicht herzustellen, seinem Gegner zur Antwort geben, dass er es dessen Frau ebenso geben wird. Ein Vater verliert sein Gesicht, wenn er nach den Maßstäben seiner traditionellen Kultur nicht in der Lage ist, seine Töchter, sprich seine Ehre, zu kontrollieren. Zum Beispiel, wenn eine Frau aus dem Clan ausbricht, um ihren eigenen Weg zu gehen. Der Ungehorsam gegen den Mann oder den Vater kann als Fitna, Unzucht, angesehen werden. Auch Ehrenmord wird damit begründet. Nach dem Koran soll die Frau, die Unzucht betrieben hat, im Haus eingesperrt werden, bis der Tod sie abberuft oder Gott ihr einen Ausweg schafft. Sure 4, Vers 15. Was nichts anderes ist als eine Umschreibung für die Aufforderung zum Suizid. Nach den Maßstäben der Scharia muss eine solche Tat vergolten werden, weil sie im islamischen Sinne ein Grenzvergehen ist, ein Vergehen gegen Gott. Sie kann nicht, wie Mord und Totschlag, mit Wiedervergeltung durch ein Blutgeld wiedergutgemacht werden. Ansehen durch Gastfreundschaft. Will das Familienoberhaupt ansehen, würde Prestige, der türkische Begriff dafür lautet Zeref, in seiner muslimischen Gesellschaft genießen, kann er das durch Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft Höflichkeit, Freundlichkeit gegenüber anderen erlangen. Eine übliche Form, zu Ansehen zu kommen, ist die Gastfreundschaft. Wer gern teilt, ist ein gutes Mitglied der muslimischen Gemeinschaft. Die Großzügigkeit zeichnet sich in der Üppigkeit der Mahlzeiten, wenn Gäste zum Essen kommen, die Frauen gut kochen und der Hausherr das Essen seinen Gästen würdevoll präsentiert. In einer traditionellen muslimischen Familie essen Männer und Frauen getrennt. Die Hausfrau bereitet die Speisen vor und der Hausherr trägt sie ins Wohnzimmer, Selamlik, Empfangsraum genannt, während die Frauen und Töchter in der Küche essen. Aber oft erst dann, wenn die Männer fertig sind und ihren Tee zum Abschluss des Essens bekommen haben. Auch in modernen Familien, wo beide Eltern mit den Gästen an einem Tisch sitzen, kommt es vor, dass die Töchter, die die Gäste bedienen, zum Essen in der Küche bleiben. Sich gegenseitig einzuladen, basiert auf dem Gabentausch. Die Gäste stehen durch die Einladung und das Essen in der Schuld des Gastgebers. Sie werden durch eine Gegeneinladung, die möglichst ein wenig aufwendiger oder origineller ist, die Schuld zu tilgen suchen. Je nach Üppigkeit und Großzügigkeit der Speisen steigt das Ansehen des Vaters und derjenigen, die zu seinem Haushalt gehören. Verlieren kann der Mann sein Ansehen bei anderen Männern nur, wenn er geizig ist oder seine Brüder betrügt. Seine Ehre verliert er, wenn seine Frau ihn verlässt oder er nicht auf seine Töchter aufpassen kann. Ist ein Familienoberhaupt über einen Despot oder ein schlechter Gastgeber, schmälert das nicht unbedingt sein Ansehen. Man bedauert die anderen Mitglieder der Familie zwar, nimmt ihr Schicksal aber als Kismet, Schicksal oder Vorherbestimmung, oder als Pech hin. Es ist sogar paradox. Erst mit dem Leiden und Ertragen der Macken des eigenen Mannes steigt das Ansehen einer Frau gegenüber anderen Frauen. Sie tauschen sich darüber aus, wie sie behandelt werden und wer am meisten ertragen kann, gewinnt an Ansehen. Ein Ventil sind dann die Flüche und Verwünschungen, die sie gemeinsam gegen ihre Männer loslassen. Allah möge ihm seine Augen verblenden, damit er mich anbetteln muss für ein Stück Brot. Oder besonders häufig, ich überlasse ihn Allah, er wird wissen, warum er mich ihm gegeben hat. Vor ihm soll er sich rechtfertigen, nicht vor mir. Es gilt nur das, was nach außen bekannt wird. Was der Patriarch innerhalb seines Hauses, seiner Familie macht, geht niemandem etwas an. Niemand wird sich einmischen, wenn er seine Frau oder Kinder schlägt. Sie haben keine Rechte. Es gilt das Recht des Älteren, des Vaters. Die Familie ist ein Kollektiv und in diesem Kollektiv ist der Älteste der Souverän oder Diktator. Er bestimmt die Regeln. Das ist auch ein Grund, warum sich niemand in fremde Angelegenheiten einmischt. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Familie eine andere muslimische Familie anzeigt, nicht einmal im Falle eines Missbrauchs. Auch darum gab es möglicherweise aus dem türkischen Umfeld des Anfang 2009 in Paderborn ermordeten Mädchens Kadelin keine Hinweise auf den Täter, obwohl es ein Nachbar war. Nicht, weil man gegenüber den Deutschen nichts sagen wollte, sondern weil man sich nicht in die Angelegenheiten anderer einmischt.
Vielen Dank. Wir merken aus dieser Darstellung von Necla Kelek in ihrem Buch Himmelsreise ab der Seite 57 bis 60, dass das doch eine ganz andere Welt ist, mit der wir es zu tun haben. Die Vorstellungen, die die Menschen haben, sind andere als die wir kennen. Und wenn Hamid Abdel-Samad, der atheistische, als Muslim geborene Politikwissenschaftler und Journalist, die Grundbefindlichkeit des Islam als das Beleidigtsein nennt, dann können wir das aufgrund dieser Darstellung einer gebildeten Türkin über die Denkweise in ihrer eigenen Kultur besser verstehen. Die Ehre, für die wir hart arbeiten müssen, ist etwas, was in der islamischen Welt eher am ehesten zu verlieren ist. Also man kämpft nicht um die Anerkennung, sondern um den Verlust der Anerkennung. Und Muslime sind in diesem Punkt deswegen auch sehr, sehr sensibel. Wenn man etwas Abfälliges oder Negatives über den Islam sagt. Es ist merkwürdig, aber wahr, dass Menschen in islamischen Ländern seltenst zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie irgendwas Abfälliges über Gott gesagt haben. Denn ja, im Glauben, im Rechtsgefüge des Glaubens gibt es keinen Zwang. Du kannst einen Menschen nicht zum Glauben zwingen. Aber wenn man etwas Abfälliges über den Koran oder über Mohammed sagt, dann ist das in vielen Ländern nicht nur strafbar, sondern auch mit dem Tode strafbar, zum Beispiel in Pakistan oder Afghanistan, in vielen Ländern Vorderasiens. Bei dieser Frage der Gastfreundschaft, mir ist nicht nur einmal von deutschen Christen erzählt worden, wie enttäuscht sie waren, dass sie immer wieder Muslime eingeladen haben zu sich nach Hause, aber entweder sind sie nicht gekommen oder es gab nie eine Gegeneinladung. Das kann zwei Gründe haben aufgrund der gleichen Grundlage, die wir gerade eben gehört haben. Das eine ist, man will sich gar nicht mit den Deutschen messen. Wenn ich eine Einladung annehme zu jemandem, dann muss ich eine Gegeneinladung wieder geben, um meine Ehre herzustellen. Und dann sind die Vorstellungen, ja, wir sind neu eingewandert hier, wir haben nicht das gleiche Geld, nicht die gleichen Häuser, nicht das gleiche Geschirr, nicht den Wohlstand, der in der deutschen Familie ist, auch unsere Wohnung. Schaut das schöne Einfamilienhaus, in dem die deutsche Familie wohnt, gegenüber unser Altbau, das wir zwar für uns als Muslime komfortabel eingerichtet haben, aber das kann man ja nicht vergleichen. Also man kann nur Gesicht verlieren. Es ist kein Weg, dass man an Ehre irgendwie gewinnen könnte, wenn es zu einem Vergleich käme. Und dieser Vergleich ist bei Ihnen im Kopf drin. Das andere ist, wenn Sie diese Einladung annehmen und kommen und es gibt eben Kaffee oder Tee oder beides vielleicht und dann vielleicht ein Rührkuchen und dazu noch eine Torte, dann ist das nach orientalischen Vorstellungen, das ist einfach nur eine Beleidigung. Wenn der Tisch nicht überquillt mit Gaben, dann habe ich denen keine Ehre erwiesen, den Gästen. Und deswegen, mir ist nicht nur einmal von engagierten Christen gesagt worden, ich bin so enttäuscht, ich habe wirklich alles probiert, habe die Leute auch eingeladen, entweder sind sie nicht gekommen oder sind einmal gekommen, dann war der Kontakt total abgebrochen. Solche Dinge muss man im Kopf behalten, wenn man sich nach Muslimen ausstreckt. Wir müssen sie zuerst einmal einfach nehmen, wie sie sind, in der Denk- und Lebensweise, die sie kennen. Sie werden uns nach unserer Denkweise, wenn sie nicht schon lange hier in Deutschland sind und Umgang mit Deutschen lange Zeit gepflegt haben, werden sie uns nicht verstehen. Genauso wenig wie wir ihre Denkwelt verstehen, verstehen sie genauso wenig unsere Denkwelt. Was bei uns maßlos übertrieben wäre und einfach auch schade, weil der Kuchen ist am nächsten Tag oder die Torte eben nimmer so gut, also man tut nicht zu viel auf den Tisch, dass man es gar nicht essen kann, das leuchtet in so einem Fall einer muslimischen Familie nicht ein. Wir machen weiter bei dem Thema Achtung und Liebe. Auf der Seite 60 unten weiter. Bitteschön. Auch wieder aus dem gleichen Buch, Himmelsreise von Joshua Kelleck.
Die Begriffe Achtung, Saichi, und Liebe, Satchi, sind miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig. Den Älteren und Fremden gegenüber begegnet man mit Achtung. Dafür wird man von Älteren geliebt, das heißt beschützt. Aber nicht aufgrund von Weisheit oder Güte erwirbt der Ältere Achtung, nicht weil man ihm mit Anstand und Höflichkeit begegnen will, sondern der Ältere hat, besonders innerhalb der Familiengemeinschaft, ein hierarchisch verbürgtes Recht auf Saichi von Seiten der Jüngeren. Insbesondere den Männern begegnet man mit Achtung, da sie als Beschützer und Hüter der Familienehre gelten. Die Jüngeren, die den älteren Bruder aus Gründen der Achtung nicht mit seinem Namen ansprechen dürfen, sondern Abi zu ihm sagen, begegnen ihm mit Saichi. Das heißt, sie widersprechen ihm nicht, geben ihm Geld, wenn er es verlangt, oder unterstützen ihn in seiner Arbeit. Sie bemühen sich, ihm seine Wünsche zu erfüllen, erwarten von ihm dafür aber Schutz vor Fremden. Wird der Jüngere auf dem Schulhof von einem Fremden angegriffen oder beleidigt, hat er Anspruch darauf, dass der Abi ihn gegen den Fremden verteidigt. Der Abi muss dies tun, gleich ob sein Bruder im Recht oder Unrecht ist. Macht er es nicht, könnte er sein Ansehen in der Familie und damit seine Autorität verlieren. Das ist wichtig zu wissen, wenn man Auseinandersetzungen mit Muslimen zu bestehen hat. Die Schuldfrage ist unwichtig, nur die Zusammengehörigkeit der Gruppe zählt. In einer Gruppe von Jugendlichen ist dann immer jemand der Abi oder sind plötzlich alle Abis, die Respekt und Achtung einfordern. Die Familienangehörigen haben Anspruch auf Saichi nach ihrem jeweiligen Titel. Der ältere Bruder von den jüngeren Geschwistern, die ältere Schwester bekommt Saichi von den jüngeren Geschwistern, wenn sie ihre Rolle als Küçük Anne erfüllt hat, das heißt die kleine Mutter in der Familie war. Tante, Teyze, ist die Schwester mütterlicherseits. Onkel, Daichi, der Bruder der Mutter. Tante, Hala, die Schwester vom Vater. Onkel, Amka, ist der Bruder vom Vater. Jeder von ihnen hat das Recht auf Saichi von den jeweils Jüngeren. Stirbt der Vater, so hat der Amka das Vorrecht, die Familie seines Bruders zu übernehmen und seine Kinder mit zu versorgen. Auf Achtung haben auch Lehrer oder Imame ein Recht. Sie werden nicht mit dem Namen oder Titel angesprochen, sondern mit Hotscham, mein Meister. So zeigt der Lernende seine Untertänigkeit. Im Beisein Älterer dürfen Jüngere nicht laut lachen und erst dann reden, wenn der Ältere den Jüngeren dazu auffordert. Meist wird der Ältere dann aus Gründen des Anstands bestätigt. Widerspruch oder eine eigene Meinung ist dem Jüngeren nicht erlaubt. Achtung erweisen heißt für Frauen und jüngere Männer, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die Älteren nicht aufstehen müssen, um sich vielleicht ein Glas Wasser zu holen. Das geht so weit, dass Mädchen dazu angehalten werden, zu lernen, die Wünsche der Männer zu erahnen und sie zu erfüllen, ohne dass sie ausgesprochen werden. Die Beleidigungskultur. Männer verbringen einen großen Teil ihres Lebens mit anderen Männern im Kartenhaus, in der Moschee oder im Teehaus. Hier entscheidet sich, welches Ansehen sie genießen. Ihre Fürsorge für ihre Frauen und ihre Familie besteht darin, darauf zu achten, dass niemand schlecht von ihnen spricht oder die Frauen des Hausherrn gar beleidigt. Das gilt auch für die größere Einheit der muslimischen Community, die Umma. Während der Prophet oder der Islam durch Karikaturen verunglimpft, sind alle Mitglieder der Umma gehalten, die Ehre aktiv zu verteidigen. Weder Zweifel noch Kritik oder Ironie sind erlaubt. Sie werden gleichgesetzt mit Gotteslästerung. So hat sich eine Beleidigungskultur entwickelt, in deren Zentrum die Verletzung der Ehre steht. Sie ist ein Besitz, der ständig gefährdet ist, den man verlieren und damit das Ansehen in der muslimischen Community einbüßen kann. Welche gewalttätigen Ausschreitungen das oft nach sich zieht, wissen wir inzwischen zur Genüge. 50% ihrer muslimischen Patientinnen, sagte mir eine türkische Frauenärztin, die in einer deutschen Großstadt praktiziert, haben Gewalt erlebt. Körperliche oder sexuelle Gewalt auszuüben, so glauben viele Musliminnen, sei ein Recht der Männer. Die Aufklärung und der Schutz dieser Frauen stecken noch in den Anfängen, weil in diesen Gemeinschaften eine Schweigekultur vorherrscht, die nichts nach außen dringen lässt. Eine Frau, die über diese Dinge spricht, bringt sich in Gefahr.
Auch bei Missbrauch wird der Mann nicht zur Verantwortung gezogen. Selten erfahren Außenstehende davon. Lieber würde sich das Kind das Leben nehmen, als sich jemandem anzuvertrauen. Meist wird ein solcher Missbrauch, so haben es mir türkische Ärztinnen berichtet, anal vollzogen, damit die Töchter als Jungfrauen verehelicht werden können. Denn sind sie das nicht mehr, ist der Vater und somit auch die Familie entehrt. Die Herrschaft der Mütter. Für Faruk, meinen muslimischen Studenten, wurde der Muttertag zum schrecklichsten Tag des Jahres. Er war verliebt und wollte mit seiner Freundin in einer gemeinsamen Wohnung ziehen und sie vielleicht einmal heiraten, zum Entsetzen seiner Eltern. Sein Vater erklärte kategorisch, wenn du das tust, bist du nicht mehr mein Sohn. Faruk kümmerte das nicht sonderlich, denn von seinem Vater hatte er nichts anderes erwartet. Aber die Reaktion seiner Mutter erschütterte ihn. Als sie erfuhr, dass er ausziehen wollte und dann noch wegen einer Deutschen und Christin, warf sie sich auf die Knie und schlug ihren Kopf vor ihm auf den Boden. Sie schrie, hätte ich doch Steine geboren statt deiner, hättest du Gift gesäugt statt meine Milch. Allah möge dir keinen Tag Freude schenken. Wenn du das wirklich tust, werde ich dich und deine Kinder bis ans Ende aller Tage verfluchen. Die bildreiche türkische Umgangssprache ist oft martialisch und nicht immer ist ein Fluch nur so dahingesagt. Ein türkischer Psychiater meinte einmal zu mir, wenn die Flüche, die sich die Muslime jeden Tag an den Kopf werfen, Realität würden, gäbe es bald keine Muslime mehr. Faruk fragte mich, was er tun solle. Ich riet ihm, bei seinem Vorhaben zu bleiben. Er sei für sich selbst und sein Glück selbst verantwortlich. Ein anderer junger Mann spielte mir in seiner Studentenbude Tonbandkassetten vor, die er von seiner Mutter zum Muttertag geschickt bekommen hatte. Darauf waren stundenlanges Weinen und Klagen zu hören. Um es gleich zu betonen, das sind Extreme. Nicht jede muslimische Mutter reagiert so, wenn die Kinder ihren eigenen Weg gehen, statt sich in die von der Familie geplanten Zukunft zu fügen. Aber solche Geschichten sagen etwas aus über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Vor allem das Verhältnis zur Mutter hat in der muslimischen Gemeinschaft eine ganz besondere Bedeutung. Und mit ihm der Muttertag, der erst seit 1953 auch in der Türkei gefeiert wird.
Vielen Dank. Die Beleidigungskultur, das ist etwas, was uns irgendwie gar nicht runter will, dass das auch mit Ehre etwas zu tun haben soll. Aber wenn man die Aussprüche von hochrangigen muslimischen Politikern zum Beispiel auch liest, dann kann man erahnen, was sie dazu treibt, so abfällig, abschätzig über andere zu sprechen. Für das Gespräch mit Muslimen, wenn wir Jesus Christus ihnen nahebringen wollen, ist es wichtig, alle möglichen Formen der Beleidigung zu meiden. Auch wenn es für uns nicht unbedingt eine Beleidigung wäre, zu sagen, ja, also die Historiker sind sich gar nicht im Klaren, ob Mohammed wirklich eine geschichtliche Person war. Das ist für uns eine theoretische Aussage, was die Historiker sagen. Das ist für einen Muslim eine größere Beleidigung, kann es eigentlich gar nicht geben. Gut, wir verstehen das als Christen, die die Bibel hochhalten, auch wenn jemand sagt, ja, Jesus hat doch gar nicht gelebt und ist nicht auferstanden, dann regen wir uns darüber auf, aber wir regen uns anders darüber auf. Wir regen uns darüber auf, wenn wir sagen, das ist gelogen, das ist nicht der Wahrheit gemäß. Aber nicht, weil wir in unserem Wertgefühl, Selbstwertgefühl getroffen wären. Und dieses den anderen niedermachen, damit die eigene Ehre hervorgehoben wird, das hat eben die Spiegelseite, dass Menschen das als nicht nur als Sachkritik verstehen können, sondern als Angriff auf ihre Person verstehen, wenn man Zweifel an zum Beispiel die Inspiration des Koran äußert. Deswegen sagen Islammissionare, die aus dem Islam selbst kommen, in aller Regel, ich rede mit einem Muslim gar nicht über den Islam. Ich weiß, wie er denkt, ich muss wissen, wie er denkt, ich muss wissen, was sein Anliegen ist in seinem Glauben, aber es ist nicht meine Aufgabe als Evangelist oder als Missionar, das alles in Frage zu stellen, sondern meine Aufgabe ist es, Jesus Christus groß zu machen. Und deswegen sagen sie, ja, wenn ein Muslim mich fragt, ja, was hältst du von der und der Sure und die Ayah, also Vers im Koran, dann sagt einer, ein promovierter Islamwissenschaftler, der das ganz genau weiß, der sagt, da musst du den Mullah fragen. Ich bin Evangelist, ich rede von Jesus. Also sich auf diese Ebene des Gespräches nicht einlassen, nicht weil man keine Antwort drauf hätte, sondern weil die Antwort für den Muslim ausweglos als Angriff empfunden wird, nicht als Sachdebatte und Sachdiskussion auf der Ebene. Der nächste Abschnitt auf Seite 100 bis 103a berichtet von einer Begebenheit in der Migrantenstadt Rüsselsheim aus dem Buch Himmelsreise, Seite 100, folgende.
In Rüsselsheim soll ich auf Einladung des Integrationsbeauftragten die interkulturelle Woche mit einem Vortrag eröffnen. Der Tag beginnt mit einiger Verspätung. Der Zug, der mich von Hildesheim in die Opelstadt bringen soll, gibt mitten auf freier Strecke seinen Geist auf. Mehr als eine flaue Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten hat die Deutsche Bahn dazu nichts zu sagen. Die Lektüre, die ich mir eingesteckt hatte, macht auch keine besondere Laune. Hier breitet der Integrationsminister eines Bundeslandes seine Version der muslimischen Migration nach Deutschland aus, immer garniert mit guten Ratschlägen. Dem Islam möchte er keine besondere Verantwortung für das Verhalten seiner Gläubigen abverlangen. Ja, Probleme gäbe es, aber die meisten kenne man schließlich auch aus der christlichen Vergangenheit. Ja, auch arrangierte Ehen gäbe es, aber doch nicht nur bei den Muslimen, sondern auch beim europäischen Hochadel. Ja, unter den muslimischen Migranten gäbe es schlechte Schüler, aber doch nicht deswegen, weil sie Muslime sind. Man kann die Realität auch durch Schönschreiben verschleiern. Irgendwann schaffen es die öffentlichen Verkehrsmittel, mich nach meinem Bestimmungsort nach Rüsselsheim zu bringen. Rüsselsheim ist Opelstadt. Rüsselsheim ist Verkehr. Gegenüber vom Bahnhof des Werkstor, der Autofabrik, im Rücken die Züge und über den Köpfen die tieffliegenden Flugzeuge, die an dem nahegelegenen Frankfurter Großflughafen starten und landen. Gleich am Bahnhofsvorplatz begrüßt eine überlebensgroße Bronzestatue von Adam Opel die Besucher. Die Stadt ist aufgeräumt, hat eine lange Fußgängerzone, parallel fließt der Main, dessen Uferweg zum Fahrradfahren oder Spaziergang einlädt. Die Stadt hat 60.000 Einwohner, über 15.000 arbeiten noch bei Opel und ebenso viele ausländische Bürger leben in der Stadt. Rüsselsheim ist nicht nur Opelstadt, sondern auch Migrantenstadt. Menschen aus über 100 Nationen leben hier, verkündet stolz die Website der Stadt. Es gibt einen Ausländerbeirat, ein Integrationsprogramm, zahlreiche Islamvereine und ein halbes Dutzend Moscheen, denn die meisten ausländischen Mitbürger sind muslimische Migranten. Für einen Moscheebesuch reicht die Zeit nicht. Ich muss in die örtliche Buchhandlung. Ein kleiner Mann mit Bart und Schalwar, den bei Islamisten beliebten Pumphosen, wartet im Hintergrund, während ich Bücher signiere und kommt auf mich zu, als der Platz vor meinem Tisch frei wird. Wie ich dazu komme, solche Lügen über den Islam zu verbreiten, raunt er mich, ohne jede Vorwarnung an, wobei er mit einer verächtlichen Handbewegung auf den Stapel meiner Bücher deutet. Ich frage, was denn darin gelogen sei. Ich sei Soziologin, keine Theologin und würde andere Bücher schreiben als die gläubigen Muslime, denn ich hätte eine andere Aufgabe.
Wer hat Ihnen das erlaubt, will er wissen. Ich brauche keine Genehmigung, sage ich und frage ihn. Stimmt es, dass im Koran steht, dass Frauen zu steinigen sind, wenn sie sich mit fremden Männern treffen? Er regt sich auf. Natürlich, die Frauen müssen auch gesteinigt werden. Das ist Fitna, Unzucht. Was geht es Sie an, was fremde Frauen tun oder nicht tun, frage ich. Er beginnt zu lamentieren. Er sei kein egoistischer Mensch, er interessiere sich für seine Gemeinschaft, ihm sei es nicht egal, wie die Frauen lebten. Wenn Sie nicht egoistisch sind, warum helfen Sie dann nicht bedürftigen Frauen in Afrika oder in armen islamischen Ländern? Hier müssen Frauen nicht leiden. Wir leben in einem modernen Staat, der sich um seine Bürger kümmert. Deutschland ist ein armes Land, sagt er. Hier glaubt man, tun zu dürfen, was man will, klagt er. Meine Aufgabe ist es, hier zu leben und dafür zu sorgen, dass Frauen wie Sie und andere bestraft werden. Auch Sie werden bald Ihre Strafe bekommen, droht er mir zum Abschied, dreht sich um und verlässt den Laden. Die interkulturelle Woche wird im Rathaus eröffnet. Die Stadträtin versucht, die Anwesenden behutsam auf meinen Vortrag einzustimmen. Vielleicht werde nicht alles, was ich sage, ungeteilte Zustimmung finden. Ich spreche über Freiheit und Verantwortung. Im Vortrag habe ich so ähnlich auch am Vortag gehalten. Und es gab anschließend eine spannende Diskussion. Heute sind die Hälfte der etwa 50 Zuhörer Muslime, die meisten Türken. Einige gehören dem Ausländerbeirat der Stadt an. Ich spreche über die auf Ehre und Respekt ausgerichteten Familienstrukturen, bei denen es vorkommt, dass bei Abwesenheit der Väter 12-jährige Jungen als Familienoberhaupt spielen und das Portemonnaie in der Hand halten, wenn sie ihre Mütter zum Einkaufen begleiten. Die Männer im Saal empören sich. So etwas gäbe es nicht. Ich würde sie beleidigen, ihren Islam falsch übersetzen. Er sei Frieden und nicht Hingabe. Wollen Sie uns etwa sagen, dass wir nicht nach Allahs Gesetzen leben sollen? Er eifert sich ein Mann und springt von seinem Stuhl auf. Allahs Gesetz steht höher als andere Gesetze. Mein Herr, antworte ich ihm, Sie befinden sich hier in einem Raum, in dem das Stadtparlament tagt. Hier werden Gesetze beschlossen, nach denen auch Sie sich zu richten haben. So ist das in einer Demokratie. Als ich wenig später auf Schleier und Kopftuch zu sprechen komme, kann der Mann sich kaum noch beherrschen. Meine Frau ist kein Ausstellungsstück für fremde Männer. Sie soll nicht draußen herumlaufen, damit andere sie begaffen können, meint dieser muslimische Pascha außer sich vor Wut. Er ist als Asylsuchender nach Deutschland gekommen und im Ausländerbeirat aktiv. Neben ihm sitzt sein etwa 10 Jahre alter Sohn. Seine Frau, so wird mir später hinter vorgehaltener Hand zugeraunt, schließe er zu Hause immer ein, wenn er die Wohnung verlasse. Ein anderer türkischer Mann ist ebenfalls ganz in seinem Element. Du redest darüber, dass unsere Frauen sexuelle Objekte sind. Hier laufen überall Frauen herum. Sie sind Sexobjekte. Entschuldigung. Die meisten deutschen Zuhörer sind inzwischen verstummt. Vielleicht erleben sie ihre lieben ausländischen Mitbürger zum ersten Mal so. Eine evangelische Pastorin fühlt sich aufgerufen, den Migranten zur Seite zu springen. Schließlich sei einiges auch in der Kirche schiefgelaufen. Ihr Mann weiß es einfach besser. Sie haben ja keine Ahnung, bescheinigt er mir. Da aber erntet er Widerspruch. Eine türkische Frau neben ihm steht auf und meint, ich sei noch höflich in meiner Schilderung der Probleme gewesen, die Realität sähe viel krasser aus. Jetzt beginnt, was ich schon von anderen Veranstaltungen kenne. Eine Frau aus Tunesien wendet ein, ich würde verallgemeinern. In ihrem Land kenne man die von mir geschilderten Probleme nicht. Vielleicht gäbe es sie in der Türkei, Tunesien aber sei ein demokratisches Land, wo die Frauen Freiheiten hätten. Als ich sie darauf hinweise, dass weder Tunesien noch ein anderes durch den Islam bestimmtes Land demokratisch sei und dass in Ägypten 95% der Frauen beschnitten sind, hält es die muslimischen Männer nicht mehr auf ihren Stühlen. Alles Lüge, schreien sie jetzt wild durcheinander. Die Stadträtin bittet um Ruhe, aber mit der ist es in der Migrantenstadt sozusagen erst einmal vorbei.
Ja, da könnte man natürlich auch vieles kommentieren, aber ich glaube, dass die Schilderung an sich auch ausreicht. Es war ein Punkt, der vielleicht doch erwähnenswert ist im Blick auf unseren Umgang mit den Muslimen, wenn wir versuchen, sie zu gewinnen. Und das ist, wir sehen hier, wie selbst eine Muslima, die dazu gehört und die Denkweise kennt und ganz gewiss mit aller Vorsicht die Dinge vorträgt, ins Fadenkreuz der Zornigen gerät, einfach weil sie Dinge ausspricht, die den Islam in einem ungünstigen Licht erscheinen lassen. Also hier ist Vorsicht geboten. Noch zwei Abschnitte auf Seite 246 folgende unter der Überschrift Wir Muslime, die Befreiung von den Übervätern, versucht Necla Kelek einen Weg zu zeigen, wie man vielleicht aus der von ihr so geschilderten Misere herauskommen könnte.
Wir Muslime, die Befreiung von den Übervätern. Es ist an uns Muslimen, etwas dafür zu tun, in Europa anzukommen und uns zur Bürgergesellschaft zu bekennen. Europa bietet diese Chance. Nicht der Weltmacht Islam, nicht der Ideologie der Umma, aber jedem einzelnen Muslim. Auch die katholische Kirche hat sich nicht von innen heraus reformiert. Es brauchte Luther, Calvin und viele andere, die ihr Weltbild und ihre Praktiken in Frage stellten und deren Überzeugungskraft aushöhlten. Der Feudalismus hat sich nicht aus Selbsterkenntnis von der Weltbühne verabschiedet. Es brauchte die aufkommende Bürgergesellschaft und später die Arbeiterbewegung, um die Eliten des Kaiserreichs zur Abdankung zu zwingen. Das Osmanische Reich ist am Druck von außen und an seiner inneren Leere zerbrochen. Der Faschismus musste von den Demokraten besiegt werden. Der Kommunismus implodierte, weil er versagte, den Menschen nicht geben konnte, was er ihnen zu geben versprach und weil die Menschen Freiheit wollten. Im Islam ist bisher keine Bewegung entstanden, die willens und fähig wäre, sich der Aufgabe anzunehmen, diese Religion zu säkularisieren und zu reformieren. Die Gläubigen haben weder die dafür nötigen Wissensressourcen noch den politischen Willen, die Religionsgemeinschaft aus sich selbst heraus zu reformieren, sich gegen die innere Gewalt einer Kollektivgemeinschaft zu behaupten und das zu werden, was Religion in einer modernen Gesellschaft ist. Eine spirituelle Dimension des Menschseins und der Selbstvergewisserung. Die Muslime sind Teil der europäischen Gesellschaft und die europäische Wertegemeinschaft wird die Muslime nicht sich selbst überlassen dürfen, sondern muss ihnen durch eine klare Politik helfen, den Weg der Integration in die moderne Zivilgesellschaft zu gehen. Dabei sind große Aufgaben zu bewältigen, die den Glauben, die Politik und den Alltag von uns Muslimen betreffen. Der Weg der Reform. Wenn wir über Islam und Integration oder westliche Werte sprechen, dann werden wir kaum auf die derzeitigen Verbände und Organisationen zählen können, sondern wir, die zu Veränderungen bereiten, Muslime und Demokraten, müssen gemeinsam den Weg der Vernunft gehen. Wir selbst müssen die Reform der Religion vorantreiben, nicht indem wir mehr Raum und Gruppenrechte einfordern, sondern indem wir klug und maßvoll die Stärkung der Rechte des Einzelnen mithilfe der europäischen Gesetze fördern. Es geht nicht darum, Freiheiten auszunutzen, sondern für die Gesellschaft und die Religion Verantwortung zu übernehmen. Nur starke und selbstverantwortliche muslimische Männer und Frauen werden in einer modernen Gesellschaft ihren Platz und ihre Identität finden. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass der Islam, so wie er sich in seinem politischen Kern heute darstellt und repräsentiert, nicht in eine demokratische Gesellschaft zu integrieren ist. Der politische Islam stellt sich in seinem ganzen Wesen als einen Gegenentwurf zur aufgeklärten Zivilgesellschaft dar. Ohne eine Säkularisierung wird der Islam fremd in ihr bleiben. Auch deshalb kann es derzeit nicht um eine staatliche Anerkennung der islamischen Organisationen als Vertretung des Islams gehen, für die die Islamverbände hierzulande so vehement streiten. Dafür erfüllen sie auch gar nicht die nötigen Voraussetzungen. Das Beispiel Österreich,
wo die Muslime seit 1912 als Religionsgemeinschaft anerkannt sind, zeigt, dass dies nicht automatisch zu einer gelungeneren Integration führt. 45% der Muslime in Österreich befand der vormalige Innenminister Prokop sei nicht integrationswillig. Die große Versammlung der Muslime. Der Vorschlag des Islamwissenschaftlers Ralf Gartban, so etwa wie einen großen Sanhedrin einzuberufen, einen Sachverständigenrat wie Napoleon 1807 einrichtete, scheint mir eine vernünftige Idee. Napoleon verpflichtete damals die jüdischen Notablen auf die Republik und erkannte im Gegenzug ihre Repräsentanz an. Einem solchen Sachverständigenrat sollten Wissenschaftler, Geistliche und Vertreter aller muslimischen Richtungen angehören und einzelne Persönlichkeiten, die sich dem Wertekonsens unserer säkularen Gesellschaft verpflichtet fühlen. Ein solches Gremium könnte die verantwortungsvolle Mitwirkung der Muslime in der deutschen Gesellschaft organisieren. Es könnte praktisch für die Integration der Muslime wirken, offene demokratische Strukturen in Moscheen fördern, die Curricula der Imamausbildung und den Prozess der Vermittlung, Erneuerung und Anpassung des islamischen Lebens in der Zivilgesellschaft begleiten. Aber von einer solchen verantwortlichen demokratischen Vision sind die Muslime in Deutschland noch weit entfernt. Dafür müssen sie zunächst einmal lernen, miteinander zu reden. Zurzeit präsentiert sich der Islam als eine Religion ohne Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Die Deutsche Islamkonferenz sollte über kurz oder lang dieses Persönlichkeitsprinzip einführen, damit in naher Zukunft nicht Funktionäre, sondern die Muslime selbst über die Interessen der Gläubigen diskutieren. Ich bin der Überzeugung, dass jeder einzelne Muslim als gläubiger Mensch seinen Platz in dieser Gesellschaft finden kann, ohne den spirituellen Sinn und eine Vielzahl seiner Glaubensriten auf- oder preiszugeben. Und ich habe Hoffnung, dass dies gerade in Deutschland möglich ist. Integrationsverträge mit den Migranten, wie die Bundesregierung sie auf den Weg bringen will, können helfen, konkrete Angebote und Ziele zu formulieren.
Wir haben tatsächlich eine Situation in Österreich, wo bereits 100 Jahre der Islam als anerkannte Religionsgemeinschaft ist. Das stammt aus der Zeit, wo das österreichisch-ungarische Reich auch Bosnien zum Beispiel mit einverleibt hatte und es ein ganzes Land von Muslimen innerhalb des österreichisch-ungarischen Reiches gab und dass das aber bis heute wenig dazu beigetragen hat, dass es wirklich eine Integration in Österreich gegeben hat, das dürfte uns nachdenklich stimmen. Ich bin einmal nach Wien geflogen und am Flughafen habe ich meinen Augen nicht getraut. Es kam ein Flugzeug an aus Saudi-Arabien und Leute kamen vom Hadsch zurück in ihre Heimat. Nach Österreich, nach Wien. Und es standen viele Fernsehteams, die dieses Ereignis festgehalten haben, um zu zeigen, wie Wien quasi jetzt gefallen sei. Die Menschen, das, was damals der Sultan der Türken nicht erreicht hat, propagandamäßig, wird jetzt verkauft. Jetzt können Muslime sogar von Wien aus diesen Hadsch oder Umrah machen und zurückkommen und werden hier feierlich empfangen. Große Menschenmengen haben die schwarz eingekutteten hier wieder willkommen geheißen. Ob das wirklich der Weg der Reform ist, werden wir nach der Pause dann sehen, aber noch vor der Pause möchte ich diesen letzten Abschnitt noch lesen lassen, die Seite 249 bis 251.
Unsere Verantwortung. Wir Muslime müssen damit beginnen, die Gewissheiten der Religion kritisch zu hinterfragen. Die Historisierung der Schriften und der Überlieferung von Koran und Sunna ist zwingend, wenn der spirituelle Kern ihrer Botschaft herausgearbeitet werden soll. Es geht nicht an, sich im 21. Jahrhundert auf Wahrheiten und Worte aus dem 7. bis 10. Jahrhundert zu berufen, wenn die materiellen Bedingungen, unter denen diese entstanden sind, sich längst tiefgreifend verändert haben. Wir Muslime müssen uns endlich einem theologisch-historischen Diskurs stellen und darüber klar werden, was System und was Botschaft ist. Wir Muslime müssen uns vorbehaltlos der eigenen Geschichte unserer Religion stellen. Selbst Mohammed und die ihm folgenden Kalifen haben Verbrechen begangen. Eroberung, Sklaverei, Unterdrückung und Kriege sind Teil der Weltgeschichte. Und Muslime haben ihren besonderen Anteil daran. Wir können nicht so tun, als hätte das mit dem Islam nichts zu tun. Eine Gemeinschaft, die sich gegen das freie Wort wehrt, bleibt in einer Art Bewusstseinsgefängnis stecken. Was Alexander und Margarete mit Scherlich mit Blick auf die Verdrängung der während des Dritten Reiches begangenen Verbrechen schrieben, gilt auch für die islamische Gesellschaft von heute. Die Getöteten können wir nicht zum Leben erwecken. Solange es uns aber nicht gelingen mag, uns den Lebenden gegenüber aus den Vorurteilsstereotypen unserer Geschichte zu lösen, werden wir an unserem psychosozialen Immobilismus wie an eine Krankheit mit schweren Lähmungserscheinungen gekettet bleiben. Für mich liegt in diesem psychosozialen Immobilismus eine der Wurzeln für die vielen Widersprüche, denen ich bei Vertretern der Muslime begegne. Wir Muslime müssen den Zweifel zulassen und die Philosophie wieder in ihre Funktion als kritischen Dialogpartner der Religion einsetzen. Die westliche Zivilisation hat trotz vieler Fehler und Katastrophen gezeigt, wie sich ein Mit- und Füreinander entwickeln, welch gestaltende Kraft eine demokratische Gesellschaft entfalten kann. Wir Muslime müssen uns von den Wächtern des Islams, von den Vorbetern, den Vätern und Übervätern, Abis und Vormündern befreien. Wir müssen selbst Verantwortung übernehmen, uns als Individuen begreifen und Freiheit lernen und aushalten. Für Sigmund Freud hält die Religion die Triebe unter Kontrolle und verwaltet die Schuldhaftigkeit des Menschen. Die islamische Lehre versucht, durch die Umma als Über-Ich das triebhafte Es des Menschen unter Kontrolle zu halten. Wichtig für einen modernen Menschen ist es aber, das Ich zu entwickeln. In der islamischen Gemeinschaft ist der Mensch ein Sozialwesen, hat keine Ich-Identität, sondern ist Teil der Gemeinschaft. Mit Gruppenidentität allein ist in der modernen Gesellschaft kein Staat zu machen. Die demokratische Zivilgesellschaft braucht den Bürger, den seiner politischen Verantwortung bewussten Citoyen, wie Bassam TV sagt. Wir Muslime müssen lernen, ein Ich zu sein, um das zu akzeptieren. Das hat nichts mit Vereinzelung oder Egoismus zu tun, sondern ist der Weg aus Unfreiheit und Bevormundung. Einen anderen gibt es nicht. Muslime sind Teil der Gesellschaft. Sie haben dieselben Rechte und Pflichten wie jeder andere Bürger. Jeder Muslim hat das Recht zu glauben, was er will. Muslime sollen in schönen Moscheen beten können, so oft sie möchten, solange andere dabei nicht bevormundet, beschränkt oder diskriminiert werden. Dazu gehört, dass Moscheen öffentliche Orte sind, die Männern wie Frauen gleichermaßen offen stehen und in ihnen nicht eine andere Gesellschaftsordnung oder ein eigenes Rechtssystem propagiert wird. Es gilt der Grundsatz, dass Religion Teil der Freiheit ist und nicht über ihr steht. Für mich gibt es ein Recht auf Kindheit. Jedes Kind, ganz gleich welche Nation, Glaubens oder Herkunft, hat ein Recht auf Betreuung und Fürsorge, auf Nahrung, Wohnung, Bildung, Unversehrtheit der Person, Freiheit auch von religiöser Bevormundung. Auch muslimische Organisationen sollten verpflichtet werden, die Rechte der Kinder gegenüber ihren Eltern geltend zu machen und nicht Eltern zulasten des Kindes in der Abgrenzung gegen die hiesige Gesellschaft zu bestärken. Wir Musliminnen müssen uns frei und ohne Bevormundung durch Männer oder durch die Familie entscheiden können, welchen Weg unser Leben nehmen soll, ob, wen und wann wir heiraten, ob wir berufstätig werden, Kinder bekommen oder ein Kopftuch tragen wollen. Wir müssen lernen, an Allah durch persönliche Gewissheit zu glauben, ihm durch Verantwortung für das eigene Leben zu dienen, demütig und für die Gemeinschaft da zu sein und im Übrigen wie jeder andere Bürger an der demokratischen Gestaltung dieses Landes teilzuhaben. Was wäre das für eine Religion, für die alles mit einem Stück Stoff steht und fällt? Karl Marx hat Religion als Opium des Volkes bezeichnet. Er und Friedrich Engels haben den Ursprung der Religion treffend beschrieben. Der Mensch macht die Religion. So weit stimme ich zu, nicht aber dem zweiten Teil ihres Satzes. Aber die Religion macht nicht den Menschen. Die Wechselwirkung haben die beiden dann doch falsch eingeschätzt. Ihr kommunistisches Manifest galt lange als das Glaubensbekenntnis einer materialistischen Weltanschauung. Heute ist es ein Stück Literatur. Es sei mir deshalb erlaubt, den Schlusssatz dieses Manifests für die Muslime neu zu formulieren. Muslime aller Länder, bekennt euch zum Ich. Ich habe nichts zu verlieren, außer der Scharia.
Vielen Dank. Ich denke, dass es jetzt auch deutlich geworden ist, warum diese einzelne Stimme einer Ruferin in der Wüste, wenn man so will, nicht bei der Schule gemacht hat in der islamischen Welt. Im Grunde verlangt sie die Aufgabe all dessen, was praktizierende Muslime für heilig halten. Kommt nicht von ungefähr, dass die einzigen wirklichen Veränderungen, Modernisierungsprozessen in islamischen Staaten in der Neuzeit durch den Sozialismus heraufgeführt wurden. Wir haben es zum Beispiel in Ägypten gehabt, auch in Libyen, auch in Syrien. Länder, die auch mit dem Ostblock, mit der Sowjetunion damals liiert waren und starke Beziehungen gepflegt haben. Aber selbst diese sozialistisch geprägten Länder und Regierungen konnten den Druck der Erstarkung des Islamismus nicht standhalten. Und einer nach dem anderen sind auch diese Machthaber wie Gaddafi oder Nasser immer mehr der Rhetorik der Muslime anheimgefallen und haben hier mit religiösen Klischees und Parolen versucht, die Leute zu beschwichtigen und zu besänftigen. Vorhin, als davon die Rede war, dass muslimische Mädchen erzogen werden, den Männern die wünschen, den Augen abzulesen, dass sie so erzogen werden, ging ein Kichern durch die Reihen der Männer. Da habe ich gedacht, hoffentlich wird diese Veranstaltung nicht zu einer Konversionsveranstaltung für Männer, die dann sagen, im Islam ist es doch gut. Das darf man nicht unterschätzen. Das hat eine Anziehungskraft, auch für manchen jungen Deutschen, der konvertiert, auf einmal gilt er was. Und zwar nicht nur in der Umma, sondern er hat Respekt. Er hat Ehre, seine Frau, die Kinder, die dienen ihm. Das darf man auch Deutsche sind für solche Dinge anfällig. Aber wir machen mit einer tiefergehenden Analyse dann nach der Pause. Bitte greifen Sie zu bei den Stollen und Gebäck hinten und kaufen Sie ein am Mini-Bazar, wenn Sie lustig sind dazu. Wir treffen uns wieder in 5 bis 7 Minuten. Thank you.